SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, schönen Sonntagmorgen und ganz herzlich willkommen zum Persönlich, meine Damen und Herren, am Radio, im Fernsehen und auch auf Facebook. Und auf Facebook da könnt ihr auch uns auch eure Fragen an meine beiden Gäste schicken. Und dann tun wir sie gerne am Schluss der Sendung beantworten. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Die haben schon so wahnsinnig viel erlebt. Die Rosin Dettwiler, 34. Sie ist Kosmetikunternehmerin in Aargau. Geboren ist sie in Afrika, im Kongo. Da ist sie mit ihrer Mutter auf Europa geflüchtet und zuerst in Belgien, dann in Deutschland und schließlich in der Schweiz gelandet. Und da hat sie auch ihre grosse Liebe, der Michael, lernen kennen. Die Rosin Dettwiler hat 3 Kinder und lebt mit ihrer Familie zu Buchs bei Aarau. Herzlich willkommen persönlich, Rosin Dettwiler. Guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Gern geschehen. Euer ganzen Namen habe ich ja unterschlagen. Der ist Maikiri Rosin Dettwiler. Wieder Mompama. Was genau bedeutet der Name Maikiri übersetzt?
Also übersetzt Maikiri auf Lingala heißt, also Mai heißt Wasser. Und so bei unserem Stamm heißen alle Frauen Maikiris als zweite Vorname sozusagen.
Schön, Wasser, genau. Oder? Ja. Und ihr, ich muss es vielleicht gerade sagen, ihr redet Hochdeutsch, weil ihr lange in Deutschland gelebt habt. Genau. Wie habt ihr es so mit dem Schweizerdeutsch unterdessen?
Nicht schlecht. Manchmal rede ich auch ein bisschen Schweizerdeutsch, aber einfach ein bisschen langsam. Darum rede ich lieber Hochdeutsch.
Einfach ein bisschen heimlich mit den Kindern oder so.
Das ist so, ja. Mit den Kindern habe ich so das Gefühl, sie verstehen mich halt auch viel besser. Und die können mich auch nicht so korrigieren, weil die sind ja eh selber am Lernen.
Bei uns ist auch der Johannes Speicher. Und wenn wir es gerade von den Namen haben. Johannes, ich habe schnell nachgeschaut, das heisst «Gott ist gnädig». Passt das eigentlich zu euch?
Also es passt jetzt extrem zu meiner Figur, glaube ich. Ich bin, ein paar Mal sehr gnädig weitergekommen in meinem Leben. Und es ist sehr knappe Situationen gehabt, sei das in den Schweizer Alpen, sei das beim Schwimmen mit meinem Sohn Leuk im Atlantik, respektive im Surfen.
Also wo es ein bisschen turbulent ist?
Nein, wo man einfach nicht mehr reinkam. Und das Surfbrett war, ich weiß nicht wo. Aber es ist beides wieder angekommen, der Johannes und das Surfbrett. Und ich bin mir einfach dieser Machtlosigkeit gegenüber gestanden, dass ich einfach im Wasser getrieben und gewunken und Menschen haben das nicht mal wahrgenommen. Sie haben mir zurückgewunken und ich war einfach am Vertrinken. Und dann, also ich möchte jetzt nicht das Drama einflechten.
Es ist aber halt Gott ist gnädig, das passt.
Das passt sehr.
Und das ist auch ein alter Name. Habt ihr den als Giel? Habt ihr den Freude gehabt, diesem Namen?
Ja, natürlich. Wir haben eigentlich Hose gesagt, Hannes oder Speichi oder so Sachen. Das Johannes ist jetzt erst später irgendwie wieder gekommen, weil es die Gnade von Gott so gross ist, dass ich jetzt 62 bin und immer noch grosse Schnurren habe.
Also, ich möchte euch doch auch noch kurz vorstellen. Johannes Speicher, eben gleich 62, in einer Bauernfamilie aufgewachsen und ihr führt im Berner Liebefeld seit vielen Jahren ein ungewöhnliches Brockenhaus. Und beim Johannes Speicher, wir haben das schon gerade ein bisschen gehört, muss gerne etwas laufen. Er ist also schon mit dem TÜV durch Afrika gefahren oder mit dem Ruderboot von Bern auf Amsterdam. Der Johannes Speicher hat 2 erwachsene Kinder und lebt in der Altstadt von Bern. Und auch euch herzlich willkommen in dieser Sendung. Guten Morgen.
Guten Tag, merci vielmals.
Rosin Dettwiler ist ja Kosmetikerin. Seid ihr, Johannes Speicher, Hand aufs Herz, schon einmal bei einer Kosmetikerin gewesen?
Ja, ich kenne die eine oder andere Freundin, die diesen Beruf macht, respektive Kosmetikerin besucht. Wir auf dem Bauernhof haben es halt einfach ein bisschen mehr mit dem Milchfett und ab am Samstag ein Bad. Und dann ist dann noch der Coiffeur gekommen und meistens hat man dann einfach alle Kinder miteinander geschoren. Und,
aber heute, jetzt seid ihr ja nicht mehr ein Bauernbub, oder? Habt ihr ein Säubeli, das ihr einstreicht?
Nein, kaum. Nein. Ja. Ich nehme aber auch den Rest von meiner Freundin, die sie zu viel hat.
Also, ist das ein typisch Mann? Ein bisschen Wasser und Seife und sonst nichts?
Ja, das schon. Aber es gibt immer mehr, sagen wir, also bei uns in der Fachbereich, wir sagen immer moderne Männer, die tun halt schon ein bisschen mehr machen, als man denkt. Aber es darf nicht gesehen werden, sozusagen.
Ja, so dezent.
Dezent, genau.
Jetzt habt ja dir zu Aarau ein Kosmetikunternehmen mit 6 Angestellten und ihr macht alles: Make-up, Gesichtsbehandlung, Haarentfernung, Maniküre, Pediküre, Massage, was halt so dazugehört. Genau. Ihr verschönert eigentlich Menschen. Mhm. Was bedeutet denn euch Schönheit eigentlich?
Also Schönheit ist für mich klar, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut, meinem Körper und auch in meiner Seele, dass meine Seele gern in meinem Körper lebt. Und so ist Schönheit für mich halt nicht jetzt unbedingt definiert durch Make-up und alles, sondern ich tue mir etwas Gutes und es ist auch eine Art von Liebe zu mir selber, zu meinem Körper, also Fürsorge für mich.
Ist da jeder Mensch schön?
Ich finde, jeder Mensch ist schön, ja. Ich sage immer, es kommt darauf an, durch welche Auge ich die Person sehe. Will ich nur das Schlechte sehen? Mhm. So wie meistens in unserem Beruf kommen meistens die Kunden zu uns, weil sie immer auf Probleme halt zeigen.
Irgendwie Akne, Fältchen,
genau.
So Sachen.
Und dann sind da so Momente, dass ich dann halt die Leute auch zeige, es gibt auch anderes, was schön ist, was sie zum Beispiel jetzt gerade nicht sehen. Und deswegen finde ich, jeder Mensch ist in einer Art schön.
Das klingt ja fast, wie wenn ihr auch noch ein bisschen Psychologin wärt. Seid ihr das manchmal?
Ja, das sind wir manchmal, ja. Ich habe gerade auch vor kurzem so Erlebnisse gehabt. Ich habe eine Kundin bei mir gehabt in der Kabine und bei einer bestimmten Handlung war sie dann extrem nervös. Und dann habe ich gemerkt, das beruht auf ihre schlechte Erfahrung, die sie schon gemacht hatte, gerade an dem Punkt. Und dann habe ich zuerst mit ihr einfach ein bisschen Atemübungstechnik gemacht und dann habe ich kurz Meditation und einfach was Gutes zugesprochen. Das nennt man so die Affirmation. Ich bin jetzt beruhigt. Ich vertraue meiner Kosmetikerin. Mhm. Sie hat das im Griff. Und dann innerhalb von 5 Minuten war sie so richtig entspannt. Sie hatte keinen Schmerzen und ich konnte wirklich ganze Prozedur machen und sie war so überglücklich. Mhm. Also da sind dann auch so Momente, dass ich dann wirklich dankbar bin und diesen Beruf liebe, wenn ich sehe, die Leute sind einfach dankbar und die umarmen mich manchmal und sagen, wow, ich fühle mich jetzt so was.
Du gehst einfach happy raus.
Einfach happy raus, ja.
Also, wenn du das hörst, Johannes Spiecher, das klingt schon gut, oder?
Das klingt sehr gut, ja. Wir haben sehr... Ich hatte so sehr oft mit Kunden und Kundinnen, dass sie halt einfach mehr wollen als einen Stuhl oder einen Tisch. Und dass eine ganze Geschichte dahinter liegt. Eine Trennung oder ein gemeinsamer Haushalt, den man will, gründen will. Ja, wir sind schon sehr oft so ein bisschen ein Gefäß, wo dann die Leute halt ihre Sorgen erzählen.
Also auch ein bisschen Psychologe in diesem Sinn. Oder? Was mich noch wundert, Rosindette, hat ihr immer schon geschminkt? Also ihr habt ja grosse Liebe zu diesem Beruf. Hat ihr immer schon geschminkt?
Ja, ganz, ganz schlimm. Also ich habe schon mit 13, 14 angefangen, mich zu schminken. Und früher war ich so begeistert von Fastnacht-Lippenstift. Also ich habe mich immer mit schwarzem Lippenstift geschminkt und ich bin manchmal so zur Schule gegangen. Also heute ist es mir brutal peinlich, aber damals fand ich das ganz toll, so stark geschminkt zu sein. Das hat mich immer fasziniert. Ich finde, es ist auch eine Kunst, sich schminken zu können. Und weil Make-up ist nicht nur oberflächlich, was man denkt, sondern auch gerade heute mit der Maskenbildnerin habe ich gesehen, sobald man die Winkel richtig ansetzt, macht es das Auge gerade auf und dann strahlt man auch automatisch. Mhm. Also man kann wirklich so noch, ich sage immer, Schönheit noch mehr verfeinern.
Das ist also eine Kunst.
Es ist eine Kunst so für mich, ja.
Also ich habe euch besucht, Rosindette Wyler, im Kosmetiksalon. Da ist alles blitzblank geputzt, es ist aufgeräumt, es schmeckt fein. Und dann bin ich auch in die Welt von Johannes Spiecher eingetaucht. Das ist wirklich komplett eine andere Welt. Also ein ungewöhnliches Brockenhaus. Jemand hat mal gesagt, es sei das schrägste Antiquariat von Bern. Also es ist ein wildes Sammelsurium für mich. An Möbel, an Bilder, an Designerlampen, Bücher, Postkarten, alte Scheiben zu ganz edlen Gartenzwergen. Es ist eine wilde Mischung zwischen Kunst und Kitsch, habe ich das Gefühl gehabt. Was ist das, was euch an dem fasziniert, Johannes Spiecher?
Ja, ich habe so ein bisschen irgendwie einen inneren Auftrag, Sachen zu bewahren, aber auch zu entdecken. Und ich möchte mich auf gar keinen Fall festlegen auf irgendein Möbel, das glänzt, Ledermöbel mit Chromstahl, sondern es hat auch eine Geschichte im Schaft von 1780 oder noch älter. Oder wenn ich ein Buch aufschlage und dann kommt zuerst irgendwie ein Silberfischli weg. Aber dann, wenn man da drin liest, respektive wenn man sich versucht, da drinnen das zu lesen, und ich meine, wir haben so viele Wandlungen durchgemacht, schon seit die Bücher gedruckt werden, seit die Gutenberger Kunst verbreitet ist. Und ja, älteste Bibeln haben auch Landschaftsbeschreibungen, Karten. Ich weiss nicht, ich versuche immer das Gesamte zu sehen im Mensch und genau. Das in der Geschichte, oder? Und das ist nachher die Faszination. Und dann kommt noch dazu, dass ich halt ein verkappter Messi bin.
Ah, doch,
denn. Ja, aber ich gebe es nicht zu, sondern ich sage, es ist einfach ein Laden. Und ich bin gerade am Aufräumen. Und ich bin einfach seit 30 Jahren gerade am Aufräumen. Ja.
Also, man merkt die Leidenschaft. Und ihr macht offenbar nichts lieber, als auf alten Estrich gehen, wenn ihr gerade ein Haus räumt. Und ihr entdeckt ungewöhnliche Sachen. Was ist denn das zum Beispiel?
Das kann eine Korrespondenz sein von der Else Laske-Schüler mit einem Berner Anwalt. Das kann eine Postkartensammlung sein aus einem österreichischen umgeflüchteten Frau im Zweiten Weltkrieg. Eine Korrespondenz zu zwischen Österreich und der Schweiz. Also hier ist, die Schweiz ist verschont gewesen vom Krieg und dort ist es halt irgendwie abgegangen, wissen wir ja alle. Und das kann
handschriftlich... Ein alter Röntgenapparat?
Ja, ganz etwas Spezielles. Das Schokoskop. Das ist also früher in den guten Schuhläden ist ein Schokoskop gestanden. Man hat dann die Schuhe anprobiert. Und wenn man einfach die wollte, aber die Mami hat eben eigentlich die anderen wollen, dann hat man dann vielleicht ein bisschen gelogen. Aber das ist dann sofort entlarvt worden, wenn man dann seinen Fuss hat müssen ins Schokoskop.
Okay.
Reinheben. Ja. Und dann war das eigentlich ein Röntgenapparat, ganz gefährlich. Aha. Und die sind dann nachher irgendwann in den späten 50er Jahren verboten worden. Und
also man schaut, dass die Schuhe gut passen?
Ja, man hat nach den Fuss gesehen, samt Knöcheli. Ja. Und allem hat man gesehen, ob es Druckstellen gibt, ob irgendwie eben der Schuh zu klein ist oder zu gross.
Aber einfach mit diesen Strahlen, oder?
Mit diesen Röntgenstrahlen. Ja. Und ich bin also seit 15 Jahren mit mir am Kämpfen, ob ich nicht mal so anlasse. Aber ich weiss nicht. Ich möchte nicht das Ding auslösen. Also, ja.
Irgendein Alarm. Und der hat mir erzählt, dass der einen ganz speziellen Riecher. Also wenn es euch offenbar beißt, wo? Hinter dem rechten Ohr?
Ja, hinter dem rechten Ohr. Also nicht am Ohrläppli selber und nicht am oberen Schauding, sondern einfach an der Kopfhaut, wenn es mich dort wirklich beißt. Jetzt tut es gerade. Weil ich davor rede. Nein, dann ist das auch einfach ein Ort, wo, sagen wir mal, in einem Drei-Generationen-Haus. Stellt euch vor, alle haben immer mal etwas, was sie nicht mehr brauchen können. Haben sie auf Estrich da. Und das war dann völlig belanglos, 1940, wenn man irgendein Schuhmodell, um bei diesem Thema zu bleiben, oder auch eine Musterschuhe oder eine aufgeschnittene, weiß nicht was. Was ganz mal lustig war, ist, wo man Zahnarzt, das ganze Gebiss, aber in Übergrösse.
Ja, und dann beißt es euch eben?
Dann beißt mir das, weil das jetzt einfach so lange geblieben liegen und all die Hausmilben oder wie die Tiere alle heissen, das ist natürlich ein Paradies, das ist bevölkert. Und das tue ich dann fein säuberlich abtragen und reinigen. Und dann finde ich eben zum Beispiel das Gebiss von Meret Oppenheim. Nein. Habe ich mal gefunden. Ja.
Yes.
Das habe ich allerdings dann wieder zurückgegeben.
Also, ihr wisst, ihr habt so den Reichen, dass etwas ein guter Fang dort oben ist. Wenn ihr das so hört, sind dort wieder Milben und Staub und all die Estrich, das ist, glaube ich, nicht so euer Ding, oder?
Nein.
Ja.
Also, bei uns ist halt eher, das ist unsere, sag ich mal, Gegner oder Milben, Hautmilben, die sind dann natürlich zuständig für ganz verschiedene Krankheiten. Ja. Also, bei uns ist es desinfizieren, sterilisieren.
Ja, da liebe Zwischen, da passiert jetzt nichts.
Aber was mich noch Wunder nimmt, die sind ja in Afrika geboren, haben dunkle Haut und sind Kosmetikerin. Ja. Hat es auch mal jemanden gegeben, der gesagt hat, also von denen würde ich nicht behandelt werden? Gibt es das noch heutzutage?
Jetzt, also seit ich selbstständig bin, habe ich das jetzt nicht mehr erlebt. Aber das war eher ganz frisch, als ich mit der Ausbildung fertig wurde, mit 23. Und das war dann schon, mit 22 habe ich das erlebt. Das war schon sehr hart. Mhm. Ja, das habe ich einmal erlebt. Und da war die Kundin überrascht, weil sie hat jemand anderes erwartet. Frau Dertwiller am Telefon redet super Hochdeutsch und dann kommt sie rein und Frau Dertwiller steht da, eine junge, dunkelhäutig und sagt, ja, grüezi, okay. Und aber das nehme ich einfach mit Humor und dann habe ich sie schon mit meiner Art und Weise dann schon bekommen und dann habe ich sie behandelt und da war sie dann auch zufrieden.
Aber das sagen die nämlich mit Humor. Geht es nicht irgendwie, wenn man merkt, dass man nur wegen der Hautfarbe diskriminiert wird, geht es nicht? Stich ins Herz.
Am Anfang ja schon, aber jetzt inzwischen habe ich eben so viel Erfahrung und auch sehr viel, ich arbeite sehr viel mit mir selber auch und inzwischen macht es mir gar nichts mehr. Mhm. Aber früher hat es schon weh gemacht und verletzt und dann ging ich heim und habe dann halt an dem dran studiert und irgendwann musste ich sagen, es liegt nicht an mir, ich muss nicht das Problem bei mir suchen, sondern es sind eher mehr die Problem, die Leute selber haben. Ich glaube, auch von da hat es angefangen, dass ich mehr versuche, hinter dem Mensch zu sehen, als das, was sie mir hier vorne liefern.
Ihr habt schon vieles müssen verarbeiten im Leben. Ich möchte schnell mehr wissen zu eurer Geschichte. Ihr seid im Kongo geboren, da haben sich die Eltern getrennt und die Mutter ist dann auf Europa geflüchtet zu Verwandten mit gefälschtem Papier. Warum ist sie denn eigentlich gegangen?
Ja, weil sie hat sich von meinem Vater getrennt und sie dürften nicht heiraten, also kulturell oder sagen wir mal so von den Stämme her hat es nicht gepasst. Und dann war es natürlich auch einfach aus wirtschaftlichen Gründen, ist es halt einfach so, in Europa hat man viel mehr Möglichkeiten und dann,
kommt man daher. Und hat Hoffnung, dass es da besser ist. Genau. Und ihr seid dann mit 7 nachher gereist auf Brüssel mit einem Onkel. Und dann hat er, ich habe das am Anfang gesagt, eine richtige Odyssee gemacht. Er hat immer wieder die Sachen packen. Sie waren zuerst in Belgien, dann ist der Asylantrag abgelehnt worden, sie waren in Deutschland, wieder abgelehnt. Dann sind er mit 14 in die Schweiz gekommen. Genau. Also, wenn man das hört, mit 7 weg und mit 14 an einem Ort, wo er nachher länger geblieben ist, das dauert nachher eine schwierige Zeit.
Das ist so. Nur muss ich sagen, ich bin froh, dass ich da noch, man ist so jung, man vergisst da noch gewisse Dinge. Es bleiben wirklich nur die wichtigen Erinnerungen. Und eine Zeit lang auch versucht man sich eher mehr an die schönen Sachen zu halten. Bei mir der Prozess hat wirklich erst so mit Mitte 20, also Auslöser war meine erste Tochter, da habe ich wirklich dann gemerkt, ich habe einen riesen Rucksack, ich muss jetzt anfangen, wirklich auszumisten, damit ich für meine Kinder da bin. Und da kam eben die Erinnerung, wie schwierig das war damals. Eben, ich habe wenig Zeit mit meiner Mutter verbracht. Ich war bei den Onkels, bei Tanten. Und dann hat man eine ganz andere, also es fehlt einem einfach, sage ich mal, die Liebe von einer Mutter. Und dann hat sie mich dann eben geholt aufgrund Sachen, Geschehnisse. Und dann war ich in Deutschland und dort musste ich alles von null anfangen, die Sprache lernen und alles.
Und in Deutschland seid ihr ja so wirklich so ein bisschen zusammengefärbt, auch in so Asylcontainer gelebt. Was habt ihr für Erinnerungen an die Zeit?
Also die Zeit war für mich schon da, das war der Moment, wo ich ein bisschen mehr angefangen habe aufzunehmen. Ich habe da angefangen, viel mehr zu träumen. Ich hatte viel Musik gehört und viel getanzt und mir immer vorgestellt, auch vielleicht eines Tages könnte ich nach Amerika gehen und so weiter. Einfach um das alles zu verdrängen, weil wir haben wirklich in einem Ort gewohnt und man kann sich ja vorstellen, diese Baustelle Container, einfach eben so aufeinander gestellt und da hatten wir unsere 3,5 Zimmer Wohnung und wir haben zwischendurch Taschengeld bekommen und einmal die Woche kam dann ein PKW vorbei und jede Familie dann aufgezählt, erstmal muss man kontrollieren, ob alle anwesend sind und dann hat man dann Geld, also Essen bekommen pro Familie, so viel Kartoffeln, so viel Fleisch und man hat einfach wenig Perspektive gehabt. Also ich meine, mein Leben war damals nur auf diese Ortschaft zwischen einem Kuhfeld. Drumherum haben wir Kühe gehabt und die haben wir manchmal verärgert ein bisschen. Aber das war mein Leben. Also.
Und heute sind ihr jetzt 34. Wie prägt die Geschichte heute euer Leben?
Sehr, weil ich weiß eben, also erstens durch das, was ich erlebt habe und gelebt habe, das hat mich erstmal geformt zu der Person, die ich jetzt bin. Es hat mir sehr, sehr viel Stärke gegeben, die ich auch anderen Leuten geben kann. Und vor allem auch, sage ich manchmal, wenn man, also ich bin sehr dankbar. Also für jedes kleine Sachen bin ich dankbar, weil ich weiß, man kann es auch anders haben. Mhm. Und so bin ich einfach bodenständig. Und ja. Mhm.
Und wirst du dich halt immer wieder neu anfangen? Das hätte schon so manchmal bewiesen im Leben, oder?
Ja. Ja. Also das ist wirklich für mich so eine Stärke, ja.
Danke für eure Offenheit in der Sendung persönlich. Rosin Dettwil, ja. Johannes Speicher hat jetzt interessiert zugelassen. Was geht euch durch den Kopf? Das sind ja ganz andere Geschichten, als wir hier in der verwöhnten Schweiz erleben. Was geht euch durch den Kopf?
Ja, ich habe so Bilder im Kopf, die ich in Afrika gesehen. Das ist aber eigentlich auch hier. Oder auch in Athen, oder ich weiß nicht, in Venedig, überall. Eigentlich aus, tut mir wahnsinnig leid, ich bin betroffen. Und ich bin unglaublich stolz für Rosina, dass sie das geschafft hat, irgendwie da einen Griff zu finden oder eine Basis. Ich habe mich nur gefragt, sie ist ja auch nicht sehr viel in die Schule gekommen. Das ist ja noch verrückt, oder?
In die Schule? Mal, das sind die Schule, gell?
Ja, mit Unterbrüchen, aber trotzdem, dank dem Alltag, konnte ich immer gut.
Und ich habe noch eine Frage an sie, ob sie Muttersprache Französisch hat. Das weiß ich nicht.
Ja, ich habe Muttersprache Französisch,
ja. Jetzt ist ja bei euch, Johannes Speicher, sind in Könitz aufgewachsen, aber ihr seid auch gleich in die Welt raus, natürlich aus ganz anderen Gründen, nicht existenziellen Gründen. Ihr seid als erstes, glaube ich, mit 19 mit dem Dösch, nehmen wir an, einem alten Dösch, der in den Iran gefahren. Was hat euch denn ausgetrieben? Ist das reine Abenteuerlust gewesen, oder was?
Ja, du jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe das schon während der Lehre als Industriespengler weggemacht und hatte hinten so einen Zusatztank gehabt und konnte hinten schlafen und habe von diesen Reisen gehört. Eine davon ist mein Onkel, der Werner Schwarz, der das zweimal gemacht hat, mit dem Ernesto Oeschger von Intrania unten. Und die sind zweimal auf Indien. Es hat auch Film gegeben, Basel Misore. Dann hatte ich natürlich immer die Literaturformer. Annemarie Schwarzenbach und Eva Maillard. Wer gibt es noch so? Nicolas Bouvier.
Die also, das hat euch nachher gezogen?
Ja, natürlich, die ganze Exotik, das Unerwartete. Einfach, ich muss einfach aus der Komfortzone rausgehen. Ich fühle mich nicht wohl. Ich bin, glaube noch nie normal gelebt. In einem normalen Haus. Es war immer irgendwie kalt gewesen, oder es ist dann abgebrochen worden. Oder auf dem Bauernhof hatte ich eine wunderbare Wohnung gehabt. Im alten Teil des Bauernhofs hatte es aber einfach einen Ofen, einen Holzofen. Und wir machen so Sachen nicht aus. Wie gesagt, es muss für mich nicht 23 Grad warm sein oder noch wärmer. Und das hat mich dann gezogen.
Also ist Sturm und Drang auch ein
bisschen? Ja, extrem. Oder? Ich habe nachher, sobald ich den Ausweis gemacht habe, habe ich zuerst noch ein halbes Jahr Dörf gefahren, habe dann nachher sofort den Autoausweis gemacht. Und ich glaube, also irgendwie, auf meinem Geburtstag hatte ich den Autoausweis und irgendwie Ende Juni bin ich dann losgefahren Richtung Iran, Irak, Armenien, quer durch den ganzen Balkan durch. Und das war noch vor dem Jugoslawienkrieg, da hat man noch teilweise Visas gebraucht. Und die habe ich nachher umfahren, die Länder, wo man das braucht. Armenien bin ich nicht durch. Bin aber tatsächlich also von Könitz nach Thessaloniki in Griechenland, schon bald am Kaspischen Meer, am Schwarzen Meer, in 36 Stunden durchgefahren.
Ja, und dann hat er mich auch noch verliebt, wie es so gehört.
Ja, aber das war erst auf der Rückreise.
Aha, das gehört ja. Und eben, der hat verrückte Sachen gemacht. Sie sind ja auch mit dem Töff durch Afrika. Wie hat es euch gefallen, zu Afrika? Das hat er dann mehrmals gemacht, oder?
Ja, es hat so Vorstufen gehabt mit meinen lieben Freunden Brigitte und Daniel. Und dann später haben wir uns in den 80er Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, 84 so, gefunden, 8 Leute. Und das waren 4 Frauen und 4 Männer. Die Männer sind auf den Dörf gestiegen und die Frauen haben so die Basis mitgebracht, im Land Rover. Ja. Und dann sind wir zusammen gestartet, von Südfrankreich aus, von Sète, auf Alger und dann durch ganz Algerien, kreuz und quer. Wow. Am Schluss haben wir gemerkt, wir sind schon 4 Monate in Algerien, wir sollten schon lange gestossen sein. Dann haben wir Angst gehabt im Grenzübertritt und zum Glück haben wir auch grosse Schweizer Münzen bei uns gehabt, haben unsere Visas verlängert mit Druckfarbe und alten Münzen. Sie haben einen Grenzübertritt gemacht nach Mali und sie sind schlussendlich in Westafrika gelandet. Und irgendwann mal ist die Gruppe, die Achtergruppe, ist dann zerbröselt. Und dann hat es dann nachher neue Pärchen gegeben und andere sind auseinander. Und es ist...
Also auch dort wilde Geschichten, oder?
Nein, nicht so wild. Eigentlich ganz menschlich. Aha. Wunderbar. Aha. Also ein Freund von mir ist mit einer Frau aus dem Togo geheiratet. Ja. Hat zwei Kinder. Beide sind Hochschulabsolventen, haben völlig Erfolg. Mhm. Und er ja auch. Und andere haben sich eben, wie gesagt, getrennt, aber wieder gefunden. Mhm. Und das ist, ich habe meine Frau lernen kennen, Christine. Mhm. Und bin nachher... Wir waren eigentlich kein Paar Anfangsreise. Erst später in der Schweiz. Wir waren beide unglaublich krank. Du hattest
Gelbsucht?
Ich hatte Gelbsucht und sie hatte Amöben abzusessen. Und irgendwie ist sie mit dem Schiff heimgekommen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich bin notfallmässig, aber allein zurückgeflogen.
Also viel Abenteuer im Leben von Johannes Speicher. Wenn wir schon gerade von Afrika noch haben. Eure Mutter, Rosine Dettwiler, sie wohnt in Belgien weiterhin. Genau. Der Vater ist gerne noch im Kongo. Und ich glaube, ihr habt ihn einmal besucht. Ihr seid einmal wieder zurück. Ja. Wie ist das für euch?
Also es war ganz speziell. Schon als ich ihn gesehen habe, habe ich sofort gewusst, dass er es ist. Also ich meine, ich habe meinen Vater das letzte Mal, ich war 25 und das letzte Mal gesehen war ich so 6, kurz vor der Abreise. Und das war schon sehr, sehr emotional. Aber für mich war es sehr, sehr speziell, weil ich dachte, wenn ich wieder zurückgehe, finde ich wieder meine Wurzeln und ich gehöre hier, weil eben die ganze Zeit durch verschiedene Ortschaften immer wieder auswandern, hatte ich wie nie wirklich einen Ort gehabt oder ich konnte nirgendwo wirklich sagen, ich gehöre hier. Und darum musste ich unbedingt nach Afrika und das habe ich dann auch gemacht. Aber es ist, ja.
Hättest du es nicht gefunden?
Nein, ich habe es nicht gefunden. Ich musste wieder zurück, um dann wirklich zu sehen, nee, ich gehöre hier.
Ja.
Ich gehöre
was
nicht mehr dort.
Was ist denn
dort. Es war mir doch noch fremd, weil ich als Kind hatte ich so schöne Kindheitserinnerungen gehabt. Und als ich dort kam, es hat sich so viel verändert, weil ich meine, damals war ja noch Zaire, als ich geboren bin, noch unter Mobutu. Und das war ein ganz anderes Land. Und es hat sich so vieles dann verändert. Und dann ging ich zurück und ich hatte natürlich noch diese Kindheitserinnerungen. Und als ich dort ankam, habe ich gemerkt, nee, es ist nicht mehr mein Platz. Es ist zwar meine Wurzel und ich lebe das auch und ich liebe es, aber ich gehöre hier und ich möchte, dass meine Kinder dann hier aufwachsen. Das habe ich einfach gebraucht.
Ist noch speziell, ja, oder? Dass man merkt, ah, nein, eigentlich gehöre ich hierher und da bin ich wohl. Das ist die Geschichte von der Rosine Dettwiler. Sie ist Kosmetikunternehmerin im Aargau und auch bei uns ist der Weltenbummler und Chef von einer ungewöhnlichen Antiquariatsbänder, Johannes Speicher. Und wenn ihr Fragen habt an die beiden, dann könnt ihr die gerne nach wie vor auf Facebook stellen, Kommentar, und wir tun sie dann gerne am Schluss von der Sendung noch beantworten. Und er hat gerade gesagt, Kindheitserinnerungen, gehen wir doch noch ein bisschen zurück, Johannes Speicher. Gehen wir doch noch mal auf den Bauernhof. Ihr seid eben zu Könitz aufgewachsen, als jüngste von 8 Geschwisterten. Also das klingt nach ziemlich viel Betrieb und Leben auf diesem Hof. Wie war es?
Ja, grossartig. Was für eine Frage. Nein, ich war natürlich das Nesthäkeli. Nesthäkchen, ich weiß nicht, wie man das sagt.
5 Schwestern, oder? Das ist auch wieder verwöhnt.
Ja, die sind aber teilweise alle schon weg. Es ist nur die 2 jüngsten Zwillinge sind auf dem Hof. Und die anderen sind teilweise schon ausgeflogen gewesen. Nachher mein Bruder, der Fritz, und dann mein anderer Bruder, der Daniel. Und es ist tatsächlich so, ich hatte eine wunderbare Jugend gehabt. Also mit im Prinzip No Limits. Es ist schon ein bisschen so, wir waren ein Bauernhof gewesen. Da haben sie Traktoren rumgekarrt, wir hatten Ross und eben, wie es so ist auf einem Bauernhof. Oder?
Und badet nur am Samstag, das hat er schon
gesagt. Badet am Samstag, die Haarschnitte etwa alle 3 Monate mit der Tonteuse. Der Vater hat rundum alle ein bisschen gescharrt, sich selber und mich und der Daniel und so weiter.
Aber hat er nicht müssen helfen auf dem Hof?
Ah doch, sehr viel. Ja, sehr viel. Und das hat aber einfach dazugehört. Das war ja gar nicht das Problem gewesen. Es war eine wunderbare Zeit gewesen, vor allem auch die Weihnachtszeit, wo dann all meine 4 Schwestern nachher sind zurückgekommen mit ihren Kindern. Und ich glaube, die am wenigsten Kinder hat, die hat 3 und 2 mit 5 und 6. Und das ist nachher wie in Afrika.
Ja, wirklich. Ja. Also wie eine Sippe eigentlich.
Ja, oder? Das war ein wunderbares Weihnachtsfest im Schnee mit gutem Essen von Mami. Und,
und was seid ihr so für einen gewesen? Ich stelle mir auch vor, der kleine Hannes war auch schon ein Wilder gewesen, oder?
Nein, es geht. Ich bin vielleicht zu dem geworden, weil wir müssen emanzipieren. Also, man ist mit mir spazieren. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, wenn du dann rennen kommst, du wieder heim. Und dann hat es jemand gegeben, Familie, der ist also nur die Strasse auf und hat mir eins gezwickt, dass ich an Kränen hätte, nicht mehr wieder abliefern. Ja, ich habe noch andere Trauma zu verarbeiten, zum Beispiel der Brand von Franz Karl Weber in diesen frühen Jahren, ich weiß doch nicht, ich sage jetzt mal 65. Und mein Vater hatte eine Grube, die eigentlich dazu war, für Bauschutt und Humus aufzufüllen. Und dann ist aber der Franz Karl Weber abgebrannt. Und stellt euch vor, Tausende von Plüschtieren, Spielsachen und all das Zeug. Ja. Und die haben nicht mehr gewusst, woher. Und dann sind die das bei uns in dieser Grube und sorgen. Damals. Vor weiss nicht wie vielen Jahren. Und jetzt sind da haldenweise abbrannte, verbrannte Plüschtiere rumgelegen.
Ja.
Nein, das ist schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Ja. Das sind echte Kindheitstraumen, die ich fast nicht verarbeiten kann.
Ja, aber ihr habt auch sonst so Sachen, also nicht nur Trauma verarbeitet, ihr habt auch sonst lustiges Zeug gemacht. Also, offenbar habt ihr als kleiner Bub, wenn ihr in die Schule müssen, Autostopp gemacht, damit ihr nicht müssen laufen.
Ja, ich hatte recht einen Weiterschulweg, 2 Kilometer. Also ja. Und dann habe ich Autostopp gemacht und hier und da bin ich halt, also nein, bin ich oft mitgenommen worden. Und, aber ab und zu ist auch der Herr Dr. Wander nach Neuenegg gefahren, in die Eierfabrik.
Er hat mal so von Maltinen, oder?
Ja, ja. Und dann habe ich auch beim alten Herr Wander Senior dürfen hinten in Rolls sitzen. Und dann ist mit der...
In Rolls-Royce?
Ja, hinten. Oh. Ja, ja, natürlich.
Mit dem Rolls-Royce
mit abgewetzten Hosen, blutigen Knien und fast Holzschuhen. Ja, das war eines der Schulabenteuer. Das andere ist, wo ich das Gefühl hatte, was das ist, das mit dem Rauchen. Und habe dann Zigaretten gesammelt. Und die Leute haben ja die immer irgendwie an den Mund gehabt. Und ich habe gefunden, was ist das? Und so. Und dann habe ich also auf dem ganzen Schulweg die Zigaretten eigentlich an den Mund gehabt. Und auch gesückelt und gegessen. Und das ist dann nachher im Inselspital mit einem Magen auspumpen.
Nein, also von welchem Alter reden wir hier jetzt?
Ich weiß nicht mehr, vielleicht 6, 7.
Nein,
ja.
Ja, von wegen braven Hannes.
Erste Nikotinvergiftung.
Ja. Ja, Rauchen, ist das auch schon früh bei euch ein Thema gewesen?
Ja, ich habe auch Papier geraucht. Ja. So mit 13, dann rollt man schnell und dann versteckt man sich hinten und dann hustet man sich.
Ja, aber dann müssen wir den Magen auspumpen.
Nein, irgendwie. So schlimm nicht. Nein.
Und von sonstigen Drogen wollen wir jetzt gar nicht reden. Aber ihr seid, habt gesagt, ihr seid Industriespengler geworden. Ist das ein Traumberuf von euch? Oder wieso seid ihr gerade das geworden?
Nein, in der Schule ist das auch angesprochen worden, der Berufsweg, den man machen kann. Und ich bin dann immer am Mittwochnachmittag, wenn ich frei hatte und nicht arbeiten musste, bin ich dann auch ein bisschen ab mit dem Velo. Und dann irgendwann ist Richtung Doris Haus und Wangenbümplitz und so. Und dann war der Firma. Und dort ist einfach gestanden, wir suchen. Und dann bin ich mit ihr gemeldet. Und der Herr hat mich sehr beeindruckt. Das war ein ehemaliger Schweizer Meister im Boxen. Und der hat mich eigentlich sehr gut aufgenommen. Er war zwar nicht immer glücklich mit mir. Und ich habe bei ihm nachher, lang bevor die Lehre angefangen hat, geschnuppern immer am Mittwoch. Und dann mich auch machen. Und das war eine gute Zeit. Und dann habe ich
Schweissen und Fräsen.
Ja, Blech verformen zu schönen Sachen. Ja, also ein Kotflug ist nicht einfach so, weil er kommt nicht so aus der Fabrik. Man muss ihn ja bearbeiten. Oder eine ganz schöne Küche. Franken war damals ein Thema. Frankenküchen. Und ich bin auch in der Gewerbeschule nach Zofingen. Immer jeden, ich weiß nicht mehr, wann, Dienstag oder Mittwoch nach Zofingen. Und das war eine wahnsinnig schöne Zeit, die auch eine gewisse Horizonterweiterung an dem berühmten Bahnhof Olten. Ja, sie auf Pedro Lenz oder Franz Hohler umsteigen und dann auf Zofingen. Und dann, ja, das war eine fremde Welt. Also, ein Berner Bauerngiel.
Ja, aber das sind einer gesehen, wir haben es schon ein bisschen gehört, der immer etwas Neues wieder hat müssen machen. Und der hat auch im Werdegang ungewöhnliche Sachen gemacht. Also, das sind schon Bühnenbildner gesehen am Theater. Das sind der Rheinschäfer gesehen, noch vieles andere so. Und Empfangsdame so in einem Zürcher Auktionshaus. Wie ist das, was ist das für eine Geschichte?
Ja, ich bin irgendwie im Café Odeon gesessen, bravo, und habe den Tag durchgeblättert in meinen schlimmen Jahren in Zürich. Und dann war ein Inserat, Auktionshaus sucht Dame für den Empfang. Und ich hatte dann keinen Job und habe gefunden, ich melde mich, ich möchte gerne in die Welt hineinsehen.
Und dann hat er sicher noch einen drüben Bart gehabt und
nein,
Dame nein. Für den Empfang, oder nicht?
Nein, dann habe ich wirklich sehr fein ausgesehen, war sehr schlank und sprunghaft. Und dann habe ich mich, also, wie gesagt, beworben.
Und die haben euch genommen?
Die haben mich sofort genommen, Bukowski haben die geheissen damals. Und die haben mich genommen, genau. Und das hat mir eine Welt eröffnet, die ich mir nie hätte vorstellen können. Also mit Prominenz, mit
schönen Bildern.
Ja, mit speziellen Kurierdiensten. Ist dann schnell mit dem Ring auf Genf oder hat das Flugzeug noch nach Frankfurt oder hat ein Bild gehabt. Ich habe den Max Pollack kennengelernt, den wunderbaren Galerist von Zürich, wo Picasso noch mal so herumgestanden ist. Und der ganze Handel, der Kunsthandel, ja, das war eine ganz faszinierende Welt gewesen.
Und da hat er gemerkt, das ist auch eure Welt.
Ja, ich habe schon sehr, sehr viel gelernt. Also, es waren auch 4 oder sogar 5 Jahre gewesen. Und ich hatte einen wahnsinnig guten Chef, der Uli Eberhardt. Und der hat mich einfach gefördert. Und auch die anderen Mitarbeiter. Ja.
Der hat auch ganz intensiv zugelassen, Rosine Dettwil. Also ich kann mir euch vorstellen, eure Geschichte ist ja völlig eine andere. Oder?
Komplett.
Das gehört ihr wahrscheinlich. Der hat auch ganz andere Kindheit gehabt. Ihr seid in Kinshasa geboren, eben in der Hauptstadt des Kongo. Ihr seid dort bis 7 gewesen. Ja. Der Vater war Ingenieur. Ja. Der hat 4 Halbgeschwister. Was nehmt uns mit in eure Kindheit?
Also ich bin als Einzelkind, das ist ja nicht üblich bei Afrikanern.
Nein,
das ist wirklich so. Aber ich habe mich nie als Einzelkind gefühlt, weil eben meine Großeltern haben 9 Kinder und die haben 5 Kinder, 6. Und wir haben immer zusammen gelebt. Also
bei den Großeltern?
Bei den Großeltern haben wir hauptsächlich gelebt. Und so bin ich so aufgewachsen, mit auch anderen. Wir haben auch,
Also eigentlich ein bisschen privilegiert, oder wie?
Ja, schon auch ein bisschen, ja. Aber mehr vom Vaterseite her, weil er ist halt schon sehr streng und Privatschule. Also ich war nie in einer normalen Schule in Kongo, ich war immer in einer Privatschule und so weiter. Ich habe nie Lingala gesprochen, ich musste immer Französisch schon von Grund aus reden, einfach so solche Sachen. Der hat schon extrem viel Wert drauf gelegt, halt mein Vater.
Und da seid ihr mit der Uniform, nehme ich an.
Genau.
In der Privatschule, oder? Wie sich das gehört.
Uniform, klein, wie eine Art Krawatte. Und dann hat man so ein richtiges Blazer und so Rock. Also wirklich, ja, so war das früher.
Und seid ihr gerne in der Schule?
Nein. Nein. Als Kind bin ich nicht gern gegangen. Ich habe viel geweint. Und weil ich war halt immer die Jüngste. Und ja, bin halt auch sehr viel halt gemobbt worden, ein bisschen. Auch aufgrund von meinem Namen. Weil damals war ja diese Lavash Kiri, das ist ja sehr, sehr groß im Fernsehen gewesen, überall Kiri, Kiri, Kiri.
My Kiri.
Yes. Und da bin ich immer gehänselt worden, My Kiri. Und dann habe ich eine Zeit lang wirklich diese Name gehasst. Und ich habe mich nie vorgestellt als My Kiri, sondern immer nur Rosine. Und bis irgendwann mal habe ich gefunden, nein, das ist dein Name, das hat eine Bedeutung, steh dazu und mach etwas daraus.
Ja.
Und jetzt liebe ich das.
Aber das sind eigentlich so wahnsinnig gut gewesen in der Schule, im Grunde genommen, oder? Als kleines Kind. Die wären eigentlich fast hochbegabt gewesen, so wie du mir erzählt
hast. Ja, das ist so, ja. Also ich habe gar keinen Kindergarten gemacht, weil ich schon vieles konnte. Ich habe natürlich auch eine Privat-Hausaufgabenhilfe gehabt und deswegen war ich recht, Und ich habe mich auch nie bemüht in der Schule. Also es ist wirklich irgendwie von einer Hand gegangen, bis ich halt Matura gemacht habe und alles. Also es ist wirklich Glück.
Und was habt ihr für Träume gehabt als Kind? Wisst ihr das noch?
Ja, ich wollte ein Popstar werden.
Popstar. Also gesungen, tanzen.
Ja. Singen, tanzen. Und ich habe auch sehr gern genäht. Also ich habe gesagt, entweder Designerin, oder halt Popstar. Oder vielleicht kann ich beides kombinieren später.
Also hat er noch ein schönes Kleid schon genäht?
Ja. Sogar mein Hochzeitskleid habe ich selber genäht. Also mein Abendkleid, ja.
Ja, reden wir doch gerade von dem. Also, seit ist alles anders gekommen. Ihr seid dann mit 7 weg. Ihr seid nicht Popstar geworden. Nein. Aber ihr habt später einen Musikproduzent geheiratet. Michael Dettwiler, eben aus dem Aargau. Und das ist ja eine lustige Geschichte, wie ihr den kennengelernt habt. Mögt ihr die kurz erzählen?
Ja, sehr. Also es war so, da war ich 15,5, kurz 16, vor meinem 16. Geburtstag. Ich habe da eben in ein Lager, also nicht Lager, in einem Asylantenzentrum gewohnt, in Oberbuchsitten. Und dort hat er per Zufall gearbeitet nach seiner Ausbildung. Und das Zentrum war gerade so, vis-à-vis haben wir gerade Bahnhof gehabt. Also einmal an einem Abend, es war wirklich Glück in Unglück, weil da ist jemand in der Familie verstorben und ich dürfte ausnahmsweise um 10 Uhr am Bahnhof gehen und eine Prepaid Card kaufen. Und er hat dort gearbeitet. Und dann kam ich rein und dann sah ich den hübschen Mann und war sofort verliebt.
Ja, Liebe auf den ersten Blick.
Ja, es war wirklich so, ja. Genau. Und so hat es dann angefangen. Dann musste ich dann kämpfen.
Also kämpfen, der hat ein bisschen gestalkt, ja. Eigentlich, oder?
Ja. Damals hat man das nicht gewusst.
Das ist Stalking.
Das ist Stalking.
Der hat ihn immer heimlich vom Fenster aus beobachtet, ja, glaube ich.
Genau. Und herausgefunden, wann er genau arbeitet. Und dann hat dann habe ich gewusst, okay, dann arbeitet er an diesem Tag, muss ich extra im Bahnhof gehen.
Ja.
Und ich habe mir wirklich alles ausgedacht. Ich habe jeden Tag immer etwas gefragt, wie viel kostet das Billett von hier bis da? Oder was ist, wenn ich da nach da fliege? Also jeden Tag einfach, dass ich mit ihm reden kann, dass ich ihn sehen kann. Ja, also ich war wirklich verrückt nach ihm.
Ja, immer noch. Und er?
Er noch nicht.
Ja.
Es hat Zeit gebraucht, weil ich war natürlich jung, Teenager, er natürlich auch. Aber trotzdem, ja, war es für ihn arbeiten. Aber er fand es schon nachher auch schräg. Er hat mir auch gesagt, ist es ihm schon aufgefallen, weil ich bin jeden Tag vorbeigekommen. Aber ich habe die rosarote Brille gehabt, ich habe es selber nicht bemerkt.
Ja, das ist halt manchmal. Und schlussendlich hat ja das alles geklappt. Und mit etwa 20 hat er den Pyrote. Ich glaube, bei den Liebesgeschichten sind Johannes Speicher. Also, das ist geschieden, hat wieder eine Partnerin. Aber der hat mir erzählt, eure Ex-Frau habt ihr eigentlich im Zusammenhang mit Schuttmulden lernen kennen.
Ah, das ist jetzt aber ein bisschen brutal. Aha. Ich nehme es nicht durch.
Ja. Ja, ich dachte, das ist jetzt nicht so romantisch.
Mal auf eine Art schon. Stell dir vor, es ist am Morgen um 2 und ich habe dann den 2 Bildungsweg gemacht bei Pfäuseschule. Immer vom Nachmittag, ich weiß doch nicht genau, das ist gegangen, 2 bis 5 und so. Und habe dann Nacht bin ich Taxi gefahren. Ich habe also das Nachtleben von Bern bestens kennt. Mit all seinen Nuancen. Heute gibt es ja das wie viel fast nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das ist hergegangen.
Ja, heute ist jetzt sowieso alles anders.
Nein, oder? Ja, heute vor dem Ding. Und dann habe ich auch mein Taxi abgegeben, 2. Und dann habe ich aber auf diesen Kurs, den ich durch die Stadt gemacht habe, so, hat es ganz spannende Schubmode gehabt, wo so, Sachen rausgeschaut. Und jetzt war das irgendein Schuhladen, Kleiderladen, ich weiß nicht genau was. Und dann bin ich nach dem Taxidienst her und bin dann mit dem TÜV unterwegs, gewesen, kein Auto gehabt, und habe aussortiert. Und das ist dann schon gleich 3 geworden.
Also sind die in die Schubmulden gestiegen?
Ja, das mache ich oben. Ja, das mache ich noch heute.
Ja.
Excuse, aber wieso nicht? Also mir regt etwas auf. Das ist einfach Littering und alles futsch ist. Ja. So. Das geht mir so auf den Sack. Und dann bin ich in der Schubmulde und meine Frau ist vom Ausgang gekommen, hat mich dann irgendwie der gesehen wühlen. Sie hat mich angesprochen und dann habe ich alles, was ich raus konnte, sortiert. Sie hat dann in der Rathausgasse gewohnt, bei ihr einlagern und bin das mal abholen. Und als ich es holen, bin ich halt dann noch ein bisschen geblieben.
Ach, so ist das gegangen?
Ja, so ist das
gegangen. Das ist eigentlich am Schluss dann gleich ein bisschen romantisch, oder?
Ein bisschen, extrem.
Ja, ja, es ist schon extrem. Aber die Hochzeit wiederum, ist ja, wo du aufs Standesamt sitzt, ist wieder nur nicht so romantisch.
Ja, stell dir vor, was dort passiert ist. Also, ich muss noch vorausschicken, wir haben nie eine traditionelle Hochzeit gefeiert. Das haben wir jetzt immer aufgespart und dann war es plötzlich zu spät. Und, aber als wir auf das Standesamt waren, haben wir schon mal das Tandem genommen, das habe ich schon lustig gefunden. Und sind dann Mittwochnachmittag vom Brockendart aus in das Standesamt, da sind die Trauzeugen gekommen und so, das war die Zeremonie gewesen. Und er hat uns ganz lange gelesen, vorgelesen, dass wir so und nicht so. Und dann sind wir irgendwann wieder gegangen. Und zur Feier des Tages sind wir hier ins Go-Restaurant einen Kaffee trinken. Und plötzlich ist das halbe Standesamt, der Standesamtsbeamte und weiss nicht, wer sich zu rennen, wo ich der Herr Speicher sei und Frau Scherer. Und dann haben sie uns aber gefunden.
Ja.
Bei einer Schale. Und jetzt ist es so, dass wir das ganze Zeremoniell durchgezogen, aber haben nicht unterschrieben.
Nein.
Also wir wären gar nicht recht zu gut für die Heiraten gewesen. Ja.
Ich so aufgeregt.
Und wir sind dann nochmal zurückgegangen.
Das war bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders. Oder? Sie sind nicht einfach ins Go-Prestaurant, ins Kaffee nehmen, sondern wir sind richtig gross, wow, und schön gefeiert.
Ja, das Afrikanische halt. Ja.
Afrikanisch, ja.
Also bei uns, wir müssen wirklich auch so groß feiern, weil wir haben fast ein Jahr gewartet, bis die ganzen Papiere genehmigt, mhm, wurden. Weil ich habe ja in Belgien gelebt und hatte dann die letzten Jahre gar keine Aufenthaltsbewilligung, mhm, dürfte aber noch bleiben, da ich noch zur Schule ging, mhm, und ich war ja noch jung. Und er halt als Schweizer, also beide, also beide Ausländer im Ausland, mhm, zu heiraten. Also, mhm, es ist wirklich lang gegangen. Mhm. Und wir haben immer wieder probiert und irgendwann mal ruft mich jemand von der Gemeinde an und sagt, ja, Sie dürfen heiraten, wann möchten Sie? Und ich so schnell wie möglich,
ja,
okay,
sofort.
In 2 Wochen. Ja. Und dann haben wir zuerst einfach mal klein geheiratet und erst ein Jahr dann
dennoch
später
groß.
Wirklich, mhm, richtig, mhm, groß. Mhm. Ja.
Seid ihr gesungen an eurer Hochzeit?
Nein.
Nein.
Das nicht, nein.
Aber viel gute Musik.
Ja, ein Kollege, der ist Musiker und da hat er natürlich, ja, Live-Bands gehabt und hat.
Oh, ja, viel und aus dem hat es nachher 3 Kinder gegeben. Ihr habt 2 erwachsene Kinder, Johannes, ja, Speicher. Mhm. Und ihr macht auch unkonventionelle Reisen mit denen, wie es sich dazu gehört. Also, ihr seid mit dem Sohn mal mit einem alten Ruderboot von Bern auf Amsterdam gefahren. Wow. Wie, ums Gottes Willen, kommt man so auf diese Idee?
Also zuerst habe ich mich in das Schiff verliebt.
Aha.
Das war ein wunderbares Mahagoni-Ruderboot mit einem Schweizer Zollstempel, so gross wie ein Tisch. Mhm. Und ich habe dann das Boot gepflegt und wir sind dann irgendwann mal losgegangen, mhm, vom Wollensee aus, zuerst mal auf Basel. Man kann also auf Basel mit dem Schiff, jeder, mhm, von uns kann das, das ist überhaupt, ja, nicht verboten, das, okay, kann man machen. Das sind 21 Schleusen, man kommt ganz spannende Orte durch, wo sie einem mit dem Schiff auflüpfen, mhm, und, mhm, auf das nächste Wasserniveau wieder absetzen. Ja. Ich habe das mit meinem Sohn gemacht und dann sind wir, allerdings hat das Ruderboot, muss ich jetzt gleich noch vorausschicken, gleich einen kleinen Motor gehabt, einen, mhm, 8 PS Motor.
Ah, ja, oder der gleich manchmal ein bisschen, aber seid ihr nie gekentert?
Nein, gekentert nicht, aber das Problem war, das Schiff hat, oder das ist ein 60-70-Jähriges, mhm, das gibt es heute noch. Aber das hat, es rönt einfach. Und, also einer hat immer, ist gefahren mit seinem Aussenbohrmotor und der andere war an der Lenzpumpe gewesen, und wir haben also immer hinter uns wieder ein paar Liter Wasser rausgepumpt. Wir haben das Schiff getauft, in Continentia hat es geheissen, oder heisst es heute noch. Mhm. Und wir sind nach 3 Wochen zu Amsterdam stolz eingefahren. Westerkade. Und dann war es cool. Gewesen, oder?
Und das ist richtig die Vater-Sohn-Geschichte, mhm, eigentlich, oder?
Das, ja, das finde ich romantisch.
Ja, eben, das ist romantisch. Eigentlich ist es gleich ein romantischer,
ja, schon,
oder?
Ja,
ja. Ja, es ist einfach wunderschön, ja, wie mein Sohn zu mir hat können schauen konnte.
Ja.
Ja. In der Ruhe hat das auch nicht geschafft.
Was geben dir, 3 Kinder, aber noch kleine, 9, 4, 2, was geben dir euren Kindern mit auf den Weg?
Also sicher mal afrikanische Musik. Also ich zeige Ihnen sehr gern, dass Sie wirklich mit den Popo-Dance, sagen wir dann immer. Das, also afrikanische Wärme und vor allem auch Mut, das gebe ich Ihnen und tue Sie auch immer wieder ermutigen. Mhm. Und die sollen einfach, ja, Sachen wagen im Leben.
Und afrikanisch kochen?
Das sowieso,
aha,
ja.
Das sowieso.
Also meine älteste Tochter weiß, weil sie bei uns in Afrika sagt man immer, Liebe geht durch den Magen, mhm, also muss man zwischendurch so eine richtige große Festessen, mhm, machen. Und das mache ich ja auch zwischendurch. Und dann sagt sie immer, Karl, Mama, du zeigst es mir bei, weil ich möchte meinen Mann das später auch so kochen.
Ja. Aha,
und,
ja. Maniok, ja, und alles.
Maniok,
alles, ja. Viel Fleisch, glaube ich.
Fisch essen wir sehr viel, mhm, und Polenta und Gemüse auch. Und, mhm, ja.
Schön. Also ich weiss, das ist eine Leidenschaft auch für euch kochen, Johannes, mhm, Speicher. Was gibt es denn bei euch so?
Ja, ich koche eigentlich auch recht afrikanisch, einfach mehr nordafrikanisch. Fufu, ja, und diese Sachen kann ich nicht, das geht einfach zu lang. Ich kann das, ja, das schaffe ich nicht.
Aber Tashin mit Eintropfen.
Tashin ist wahnsinnig einfach. Wir gehen einkaufen, kaufen ein Gemüse und Fleisch, hat noch ein paar Sachen daheim, es darf auch Frucht sein. Ja. Dann tut man die Tashin-Pfanne mal auf den Herd,
genau,
schaltet nicht auf die 6, sondern fährt so mit dem 2 an. Und dann tut man dazu Radio hören, zum Beispiel.
Ja.
Und tut einfach das Gemüse hacken und fährt eigentlich mit dem Gemüse, das mit der längsten Garzeit an, mhm, vielleicht auch mit dem Fleisch und einen, ja, Schuss Oliven auch, und dann die Kreuzkümmel und all die, mhm, feinen Gewürze aus Marokko,
ja,
Ras el Hamoud und so, und tut das abwürzen, abschmecken mit, mhm, ein bisschen Wasser.
Ja, Hunger. Ja, ich kann sagen, also mir läuft schon ein bisschen Wasser im Mund zusammen. Wir müssen hören. Und sowieso sind wir schon fast am Schluss von der Sendung. Rosin, und mir nimmt noch Hunger, ihr seid lang Nomadin gesehen, seit ihr, habt ihr erzählt, in der Schweiz angekommen, seit ihr hier daheim. Von was träumt ihr eigentlich jetzt?
Also ich träume vor allem einfach wieder nochmal nach Afrika zu gehen und von meinem Großvater noch so ein bisschen mehr Naturheilkunde, eine afrikanische Naturheilkunde zu lernen, weil er ist Heilpraktiker gewesen und hat wirklich ganz schöne Sachen gemacht. Und auch Wunder habe ich erlebt, was er so Leute wieder ins Bein wieder gerichtet hat. Oder mein Onkel, der war ein ganz großer Fußballspieler in der Nationalmannschaft in Belgien. der Lombik. Und er hat einen ganz, ganz großen Unfall gehabt und man hat gesagt, er wird nie mehr Fußball spielen. Mhm. Und er konnte ihm wirklich durch dieses afrikanische Heilverfahren auch noch zusätzlich helfen.
Ah, das ist aber spannend. Wer hat dich gelernt?
Er ist halt jetzt schon so um die 80 drum.
Also müsst ihr langsam,
ich muss langsam,
langsam pressieren, wie wir sagen. Ja, langsam sehr. Pressieren. Johannes Spiecher, was habt ihr für Träume?
Die Vielfalt von meinem Geschäft und von meinen Tätigkeiten in Ordnung zu bringen und alles ein bisschen zu büscheln. Und dann, Reisen ist sicher ein Traum.
Ja, ich weiss etwas.
Was?
Ihr wollt eine Bootsreise, wieder eine verrückte Bootsreise.
Darf ich nicht verraten?
Darf ich es nicht sagen?
Frau
Hassel, stell dir vor. Mit euren Partnern. Von Bern mit dem Boot ans Schwarze Meer.
Probieren wir mal. Ja, ich weiss nicht, ob das klappt.
Ja, also wirklich, das Boot habt ihr ja schon.
Ja, verschiedene Auswahlen, die ich nehmen kann. Ja.
Es ist auf jeden Fall ein altes Boot.
Ja, das ist das Boot, das in Bern läuft, als Touristenboot, darf ich das so sagen.
Ja.
Ja. Und ich habe noch weitere 5 Jahre lang von der Engelhalde in die Joel Metalli fahren. Und ich habe es langsam gesehen, aber es gibt einfach so viele Leute, die keine Vorstellung haben von diesem Bären. Ich habe das in Neuseeland.
Ja, jetzt können wir nicht wieder von vorne. Ja. Aber eben, ihr wollt jetzt nicht nur von hier nach da, sondern ihr wollt ab von Bern.
Aber oder drumherum und dann wieder ein bisschen
rauf. Ja, genau. Dadurch, bis man dann am Schwarzen Meer ist. Also, wie auch immer, Johannes Spiecher, Rosin Dettwiler, was ihr auch immer für Pläne im Kopf habt, ich wünsche euch viel Glück und alles Gute.
Danke
herzlich für eure Offenheit und für den Besuch in der Sendung persönlich. Und euch allen wünsche ich einen wunderbaren Frühlingssonntag. Habt Sorge zueinander und auf Wiedersehen.
Das Persönliche ist aus dem Bundeshausstudio Bern gekommen. Sonja Hasler hat sich mit der Rosin Dettwiler unterhalten, Kosmetikunternehmerin, und mit dem Johannes Spiecher, wo ein ungewöhnliches Brockenhaus führt. Technik, Ivan Steiner und Matthias Kipfer. Sie können neuerdings ja diese Sendung auch schauen im Fernseh SRF 1, heute Nachmittag um 5:05 oder morgens oben, Montag um 5:55. Für heute in einer Woche lädt Daniela Lager ins Fernsehstudio Zürich ein. Sie unterhaltet sich dann mit der Heike Behrens, Soufflöse am Zürcher Opernhaus, und mit dem Sigmar Willi. Er ist wissenschaftlicher Glücksforscher an der Fachhochschule St. Gallen und selbstständiger Coach. Auch diese Sendung können Sie einerseits auf SRF 1 hören am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr oder gleichzeitig auf Facebook mitverfolgen. Sie können dann auch Fragen stellen an die Gäste und Sie können die Sendung dann eben später auch am Fernsehen schauen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.